Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe schaue ich auf die Atlantic und die Pacific Division. Ist ja jetzt mittlerweile ein Monat in der NHL rum. Die Teams haben alle auch eine zweistellige Anzahl an Spielen und da denke ich, ist ein ganz guter Zeitpunkt, einfach mal zu schauen, welche Trends es denn so gibt bei den einzelnen Mannschaften und was davon vielleicht aussagekräftig ist, wo man sagen muss, okay, das ist vielleicht jetzt eher mehr Zufall noch zu dem Saisonzeitpunkt. Und da wollte ich einmal auf diese beiden Divisions schauen, ganz ruhig. Und der Zeitpunkt der Aufnahme ist der 5.11., also wenn ihr die Statistiken euch anschauen wollt, das ist der Tag, an dem ich mir die Daten dort geholt habe. Bevor wir aber auf die Zahlen schauen, habe ich erfreuliche Zahlen mitbekommen von meinem PayPal-Account. Da hat Christian mit eingezahlt, falls ihr das auch machen wollt und dort etwas in den Topf werfen wollt über paypal.me, könnt ihr das machen. Schaut einfach in die Shownotes rein oder über SteadyHQ ein Abo. Also vielen, vielen Dank, Christian. Ist angekommen und auch das Feedback, Let's Go Ducks, sagt er noch, das nehme ich mal damit raus. Vielen Dank für den tollen Podcast, ich freue mich auf viele weitere Folgen. Freue ich mich auch, bei den Ducks kommen wir ja gleich mit dazu in der Pacific, also da kriegst du auch gleich ein bisschen was an Inhalt passend zu deinem Team. Und ein riesiges Dankeschön an den Steve. Steve ist Red Wings Fan und auch die werden ja dann Thema sein und die Red Wings, da ist es so, dass er da sehr, sehr viel geschrieben hat, ausführlich in einer Mail. Da sind auch ein paar Punkte bei, auf die ich jetzt auch eingehen werde und vielleicht mache ich auch nochmal eine extra Folge detaillierter in Richtung Red Wings. Da sind auf jeden Fall einige Punkte dabei, die der Steve mit aufführt und dementsprechend auch da vielen, vielen Dank. Ich sage es euch ja immer wieder, also gebt mir Feedback, gebt mir Ideen. Auch da gab es noch eine Mail bzw. eine Nachricht bei Instagram mit einem Vorschlag von Chris. Da werde ich mal schauen, dass ich das vielleicht auch in den nächsten Wochen dann umsetzen kann. Deswegen will ich da jetzt noch nicht zu viel verraten. Wenn ihr auch selber Vorschläge habt, ich habe es ja gesagt, wenn ihr da Ideen habt, Power Rankings oder Spieler des Monats oder so, was ich da selber machen soll, sehr, sehr gerne schickt mir die Info at sportpassion.de @Lars_mar bei X oder eben dann entsprechend über Instagram könnt ihr mich auch erreichen. Also gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr euer Feedback oder eure Ideen mir mitteilen könnt und dementsprechend da sehr, sehr gerne dann eben mir auch dort Bescheid geben. Damit würde ich sagen, biegen wir ein auf den inhaltlichen Teil der Sendung und wir fangen an mit der Atlantic Division und da sind vorne, ganz, ganz vorne die Florida Panthers. Ich gehe jetzt in der Reihenfolge der Standings durch. Wie gesagt, 5.11. Die haben eine sehr, sehr gute Bilanz, haben sich auch schon ein Stück weit abgesetzt dort in der Division. 19 Punkte, 9 Siege bei 13 Partien. Und was ist da auffällig? Was sind Punkte? Ich gehe jetzt ganz, ganz schnell durch die Teams. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich jetzt da nicht so ins Detail gehe, sondern ich versuche das wirklich möglichst schnell mit 2, 3 positiven, negativen Punkten dort zu erläutern, was bisher bei den Teams war. Dementsprechend geht es jetzt richtig, richtig schnell durch die Mannschaften. Also Florida Panthers auf 1. Was mich überrascht hat, ist, dass Sam Reinhardt wieder so richtig gut anfängt. Letztes Jahr, ja, seine 57 Tore waren es ja dann, meine ich. Das war so ein bisschen so eine Überraschung. Gibt ja manchmal so Peak-Seasons, wo man sagen kann, okay, das sticht so ein bisschen heraus. War natürlich auch passend zu seinem neuen Vertrag. Aber aktuell hat er schon wieder 10 Tore in 13 Spielen. Das ist ein Kurs 63 Tore. Das bestätigt also voll das, was er im letzten Jahr gezeigt hat. Dementsprechend würde ich da schon sagen, das ist eine Statistik, die eben seine Entwicklung bestätigt. Ob er jetzt jedes Mal so um die 60 Tore macht in den nächsten Jahren, das glaube ich nicht. Aber trotzdem ist er nicht eine Eintagsfliege, sondern auch jetzt ein richtiger Stürmer, richtiger Sniper da geworden. Was gibt es noch Positives zu sagen? Beim Penalty Killing sind sie auf Platz 5 mit etwas unter 87%. Das ist sehr, sehr Gut, was man dann sagen muss, was so ein bisschen enttäuschend ist bei den Zahlen, obwohl sie eine gute Platzierung haben, ist bei dem Anteil, bei den hochkarätigen Torchancen, da sind sie aktuell nur auf Platz 25 bei 5 gegen 5. Letztes Jahr waren sie da auf Platz Nummer 7 und das hat man, glaube ich, auch in der Global Series jetzt gesehen. 2 Spiele gewonnen gegen Dallas, aber beide Male eher so, sage ich mal, wenig dominiert, aber trotzdem dann in den entscheidenden Punkten die Tore gemacht. Das war vor allem in der zweiten Partie dann so. Also da sehr, sehr effizient eben, was ihre Abschlüsse betrifft. Ansonsten hinten im Tor sind sie auch bei 5 gegen 5 auf Platz 25, was die Fangquote betrifft. Platz 16 in allen Situationen, also da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Man sagt ja immer, Bobrovský, guter Torhüter. Ja, das stimmt ja auch, hat ja in den Playoffs auch sehr gut gespielt. Aber jetzt aktuell und vor allem auch bei 5 gegen 5 sind sie da noch nicht so gut. Und eine Zahl, die jetzt noch ein paar Mal auftauchen wird in der Sendung, die aber ein bisschen belegt, dass dieser Wert sehr schwierig einzuschätzen ist. Sie haben nur eine Face-Off-Quote von 45,2%, sind da nicht gut. Könnt ihr euch jetzt selber draus denken, was dabei dann so die Schlussfolgerung ist, denn aktuell sind sie in der Tabelle auf Platz 1. Also von daher Face-Offs vielleicht dann nicht ganz so aussagefähig. Auf 2, Tampa Bay Lightning, mal wieder auch ein Team, was so ein bisschen überrascht. Aktuell in dem Fall dann 7 Siege bei 12 Partien. Sie haben ungewöhnlich schlechtes Powerplay. Letztes Jahr waren sie auf 1, da waren es 28,6%. Im Moment sind es nur 20%, Platz 16. Das ist also nicht besonders gut. Jonas Johansson ist auch nicht besonders gut. 4,51 der Gegentorschnitt, 86,6 die Fangquote. Sie sind aktuell insgesamt nur auf Platz 21 bei allen Torhütern, was die Fangquote betrifft. Also auch da ist noch Luft nach oben. Wasilewski gleicht das so ein bisschen aus, aber auch er ist noch nicht so der Top-Torhüter, der er schon mal war. Das war aber auch im letzten Jahr so und sie gewinnen trotzdem, aber auch da eher ein 500er-Team. Man muss generell sagen, die Division ist aktuell bis auf Florida und hinten dann, glaube ich, Montreal, würde ich so einschätzen, eher Mittelmaß. Also die gesamte Division von 2 bis 7 ist für mich so ein bisschen Mittelmaß und das spiegelt sich auch dann in den Punkten wieder. Sehr positiv, mal wieder Nikita Kucherov, der hat 20 Punkte in 12 Spielen. Vorher im letzten Jahr, also hat bei Reinhardt auch Bestätigung von Leistungen. Kucherov hatte im letzten Jahr 140 Punkte. Er ist aktuell auf Pace 137, also genau da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Auf 3 waren jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme die Toronto Maple Leafs. 10% Powerplay, Platz 31. Keine Ahnung, wie man das hinbekommt mit der Mannschaft, mit den Spielern. Wobei man sagen muss, Matthews, auch einer der Punkte, hat immerhin noch 5 Tore und 11 Punkte in 13 Spielen. Das wäre eine Pace von 32 und 69. Letztes Jahr hatte er 69 Tore, nicht Punkte. Also da merkt man schon, da passt irgendwas nicht. Er ist jetzt auch für heute Nacht, meine ich, raus aus dem Lineup wegen Upper Body Injury. Also vielleicht hat ihn da auch irgendwas schon die letzten Wochen irgendwie gestört, irgendwie behindert. Wir hatten ja auch im letzten Jahr den Fall in den Playoffs. Also wer weiß, was er da mitgeschleppt hat. Ich hoffe nicht, dass das irgendetwas ist, was chronisch ist und was er dann jetzt noch mit durch die Saison schleppt und da größere Probleme hat. Sie sind gut, was die Torchancen betrifft, also sie erspielen sich nach Edmonton und Washington den höchsten Anteil an Torchancen, nur das bringt nicht wirklich viel, denn das Torverhältnis, was sie aktuell haben, sind 3 Tore geschossen, 3 Tore bekommen pro Partie, also vollkommen ausgeglichen, vollkommenes Mittelmaß, positiv allerdings, wir hatten ja vorhin die Statistik, sie sind das Team mit der drittbesten Face-Off-Quote. Nur anscheinend können sie das nicht umsetzen in Dominanz und in Tore. Also Maple Leafs aktuell auch sehr, sehr mittelmäßig. Die Boston Bruins, ja, da kann man sagen, das Experiment, was heißt Experiment, die Lösung Elias Lindholm funktioniert aktuell noch nicht. Der ist noch nicht wirklich angekommen. Die Special Teams sind schlecht. Powerplay 14,8%, Platz 26, Penalty Killing Platz 17 mit 78,6%. Das war in den letzten Jahren auch immer wieder besser, beides. Sie sind bei den Toren auf Platz 27 abgerutscht, nachdem sie im letzten Jahr auf Platz 13 waren, also bei den geschossenen Toren. Knapp 0,6 Tore weniger im Schnitt pro Partie. Und bei den Gegentoren sind sie von 5 auf 21 abgerutscht. Also das, was vorher Elite war, sehr gute Abwehr, auch Penalty-Killing war ja immer ganz gut, ist jetzt eben schlecht. Nun kann man ja sagen, naja, liegt das an der Abwehr, liegt das an der bisschen umformierten Abwehr? Weiß ich nicht. Vor allem muss man sagen, ich glaube zum einen, Elias Lindholm funktioniert eben noch nicht, auch defensiv noch nicht so, wie man das erwartet hat. Aber auch Jeremy Swayman, der hat kein Trainingscamp gehabt, das merkt man aktuell bei den Bruins, also auch da nicht wirklich zufrieden. Die Ottawa Senators, die sind schon ein Team, sage ich jetzt mal, das zweite neben Florida, wo man sagen kann, die sind vielleicht aktuell noch nicht super glücklich, aber sie sind nicht, sage ich jetzt mal, so unzufrieden wie die anderen Mannschaften, wie zum Beispiel Boston, Toronto, auch die anderen, die jetzt noch kommen. Powerplay, sehr gut aktuell, Platz 3. Jedes dritte Powerplay ist ein Tor bei den Ottawa Senators. Sie sind bei den Takeaways, das fand ich ganz interessant, also Puck-Eroberungen auf 1 aktuell bei 5 gegen 5. Sehr guter Wert, also holen sich da oft dann den Puck vom Gegner. Die Abwehr ist auf Platz 8 mit 3 Gegentoren im Schnitt. Vorher waren sie auf Platz 28 im letzten Jahr. Also das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Da sind sie besser. Tim Stütze hat aktuell einen richtig guten Monat wieder erwischt. Allerdings kommt jetzt so der Monat der Wahrheit, der November. Und im November hatten die Ottawa Senators seit 2016-17 keinen Winning Record mehr. Also nie mehr Siege als Niederlagen. Im November wohlgemerkt, seit 2016-2017. Warum ist das bemerkenswert? 2016-2017 war das letzte Jahr, wo sie in den Playoffs waren. Da waren sie ja sogar im Eastern Conference, Final. Und das Spiel 7 ging, glaube ich, in Double OT. Also da hätten sie durchaus auch das Finale erreichen können. Und deswegen könnte es jetzt darauf ankommen, dass sie endlich mal wieder einen guten November haben. Die Detroit Red Wings, die sind eher unzufrieden im Vergleich zu den Ottawa Senators, obwohl es im Standing noch sehr, sehr ähnlich war. Senators mit 12 Punkten, Red Wings mit 11 Punkten. Aber sie sind bei 5 gegen 5 in allen Bereichen einfach wirklich schlecht. Das ist auch eben etwas, was in der E-Mail dann auch sich wiedergespiegelt hat von Defense, meine ich, ne, genau. Und da ist es wirklich so, dass sie da überall schlechte Werte haben. Zum Vergleich, bei den Spielern, der individuelle Expected Goals Vorwert, also der Wert, der im Prinzip belegt, wie viel Prozent der Torchancen, die passieren, wenn ein Spieler auf dem Eis ist, also oder wie viel Prozent der Tore, die zu erwarten sind, wenn ein Spieler auf dem Eis ist, sind anteilig für diesen Spieler, also für seine Mannschaft. Sagen wir mal, nehmen wir jetzt das Beispiel Austin Matthews, nehmen wir mal an, Austin Matthews ist auf dem Eis und insgesamt, wenn er auf dem Eis ist, werden 5 Tore erwartet für beide Teams und von diesen 5 Toren hat er einen Wert von 60%, das heißt quasi 3 Tore würden theoretisch jetzt für seine Mannschaft fallen, so grob, ne? Also ein positiver Wert bei Expected Goals vor ist positiv für einen Spieler. Bei den Red Wings haben 3, wirklich 3 Spieler einen Wert von 50% oder mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, vielleicht ist das bei anderen Teams auch so. Ottawa hat 12 Spieler mit 50% oder mehr, die Buffalo Sabres 11 bei 5 gegen 5. Also schon wahnsinnig schlecht bei der normalen Spieleranzahl, die Detroit Red Wings. Das Penalty-Killing ist grottenschlecht mit 67,7%. Das ist Platz 29, absolut unterirdisch. Und das, beziehungsweise der Einzige, der sie so ein bisschen noch über Wasser hält, das ist Cam Talbot. Goal Save Above Expected 5,5, sehr guter Wert. Fangquote von 90,67, das ist Platz 6 insgesamt bei den Goalies. Das sind Zahlen, die bringen sie nach vorne. Und ansonsten ist da nicht so viel Positives dort eben dann zu bemerken bei den Detroit Red Wings. Die Buffalo Sabres, das nächste Team, wo man ja schon seit Jahren darauf wartet, dass sie vielleicht mal den Durchbruch haben und in die Playoffs kommen können. Ein guter Start in die Saison wäre dabei hilfreich. Den hatten sie aber nicht. Es war schon bei der Global Series schlecht, wo sie die ersten beiden Partien verloren haben. Wenn man jetzt schaut, die Tore sind noch okay, 3,15 Tore pro Partie, das ist Platz 15. Das passt noch soweit, aber die Gegentoranzahl ist bei 3,31 schon mal einmal. Das ist auch wieder ein Wert, ja, auch im Mittelmaß, Platz 23. Was vor allem schlecht ist, Devin Levi zum Beispiel. Nicht so viele Spiele, aber minus 4,6 Goal Save Above Expected. Also da auch nicht gut. Buffalo einfach, ja, sie kriegen irgendwie die Kurve nicht. Sie kommen nicht positiv in die Saison rein. Also dass da wirklich, wirklich schlechte Zahlen bei den Buffalo Sabres, wenn wir schon bei schlechten Zahlen sind, die Montreal Canadiens, die haben einen Gegentorschnitt von 4. Der ist nur noch übertroffen von der Colorado Avalanche. Allerdings hat Montreal nicht ansatzweise, meine ich, so viele Verletzte wie die Avs. Der ist schon schlecht, der Wert mit 4, aber auch die Tore, die sie geschossen haben, 2,69, sind nicht viel besser. Platz Nummer 23, also das ist auch schon ein Punkt, wo man einfach sagen muss, da sind sie nicht gut. Da gibt es auch mittlerweile richtig Kritik an Martin Saint-Louis. Auch wenn wir gucken, bei den Advanced Metrics, wenn ich da einfach mal schaue auf den Expected Goals Vorwert, da sind sie das schlechteste Team. 41,21% nur. Hinter Anaheim, hinter San Jose. Man hat ja eigentlich gedacht, die schnuppern eher in Richtung Playoffs, die Canadiens, als dass sie in irgendeiner Form jetzt so schlecht sind und so weit abrutschen. Also da ist wirklich nicht viel Gutes zu vermelden, auch bei den Torhüterleistungen, bei 5 gegen 5, die drittschlechteste Fangquote. Nicht wirklich positive Nachrichten von den Montreal Canadiens. Das war die Atlantic und dann gehen wir mal auf die andere Seite, an den anderen Ozean, an den Pacific. Und da sind vorne die Vegas Golden Knights, sehr, sehr starker Start der Vegas Golden Knights. Speziell ein Spieler, Mark Stone, mit 20 Punkten. In 12 Spielen, jetzt muss man abwarten, er hat in den letzten Jahren nie wirklich die volle Anzahl an Spielen gehabt, von daher schauen wir mal, aber wenn er das ansatzweise im Schnitt durchbringen kann in der Saison, wird er seine persönlichen Bestwerte pulverisieren. Sie haben die zweitbeste Offensive nach Winnipeg mit 4,5 Toren pro Partie, das sind 1,3 mehr als im Vorjahr, also schon Wahnsinn, was sie da haben. Erstaunlicherweise Expected Goals For ist nur auf Platz 21. Also sie sind gar nicht so dominant. Das deutet auch darauf hin, dass sie irgendwann jetzt wieder weniger Tore schießen, dass sie so ein bisschen zurückkommen in die statistische Mitte. Kann natürlich auch daran liegen, dass ein paar Spieler unterschätzt werden. Es gibt immer so, sagen wir mal, mehrere Faktoren, die dafür sprechen, dass ein Team, was jetzt keinen guten Expected Goals For Wert hat, trotzdem viele Tore schießt. Zum einen können es einfach Elite-Stürmer sein. Das trifft sicherlich zu einem Teil bei den Vegas Golden Knights. Zum anderen ist es aber teilweise auch einfach nur Glück, dass ein Team eben entsprechend dort viele Tore macht, obwohl die Spielwerte insgesamt dann nicht unbedingt darauf hindeuten. Die Schussquote ist auch sensationell gut, 15,13% aktuell. Letztes Jahr nur zum Vergleich hatten sie 10,32, also 5% mehr. Das ist nicht haltbar. Wenn sie aber irgendwo bei 12, 13 vielleicht rauskommen, dann haben sie schon eine sehr, sehr gute Saison. Und ein großer Anteil auch am Erfolg ist, dass sie relativ wenig Strafzeiten nehmen im Vergleich zum Gegner. Auch da sind sie sehr, sehr gut, die Vegas Golden Knights. Also bisher guter Start. Auf 2 aktuell in der Pacific, die Los Angeles Kings. Die haben einen Spitzenwert, wie ich finde. Sie lassen sehr wenige Schüsse zu. 25,6 nur. Carolina ist da das einzige Team, was noch etwas besser ist. Sonst kann man sagen, so eher die Werte zwischen 27 bis dann bei schlechten Teams 32, 33, teilweise darüber Schüsse, die zugelassen werden. Dadurch natürlich sensationell guter Expected Goals Vorwert von 57,61%. Die Quote dabei ist noch gar nicht so gut, 3,23, aber wenn du eben hinten dafür sorgst, 3,23 Tore pro Partie, wenn du aber hinten dafür sorgst, dass der Gegner wenig Chancen hat, wenig Schüsse hat, dann brauchst du vorne eben auch nicht so häufig treffen. Sehr gut, Alex Laferrière, 8 Tore in 13 Spielen, Wahnsinn für ihn, super Start. Auf der anderen Seite Quinton Byfield, so ein bisschen weiterhin das Sorgenkind, auf der Center-Position jetzt aktuell dritte Reihe. Und er hat nur 5 Vorlagen in 13 Spielen. Also da muss ein bisschen mehr kommen. Die Vancouver Canucks, die haben auch ein Sorgenkind. Und das heißt Elias Pettersson. Der verdient wahnsinnig viel Geld und hat im Moment 1 Tor und 4 Punkte in 10 Partien. Schlecht und wirklich schlecht. Und jetzt kann man sagen, naja, ist einfach nicht so gut gestartet. Ja, aber er war in Playoffs nicht gut und er war auch im letzten Drittel spätestens der letzten Saison nicht gut. Also im Grunde kann man sagen, fast seitdem er den Vertrag unterzeichnet hat, überspitzt gesagt, das ist nicht so besonders gut. Das Verhältnis zwischen Abwehr und Angriff ist auch nicht gut. 3 Tore schießen sie, 3,2 bekommen sie. 16,1% zum Beispiel die Powerplay-Quote, Platz 23. Das Einzige, was ihnen so ein bisschen hilft, einfach wenn man auch mal auf die auf die Standings schaut, ist eben, dass die dahinter auch nicht viel besser sind. Also Vegas vorne, ja, Los Angeles vorne, okay. Und dann ist es eben auch viel, viel Mittelmaß zwischen Anaheim und Vancouver, von 3-7 in dem Fall, dann in der Pacific. Davon profitieren sie noch, aber da muss natürlich ein bisschen mehr kommen. Klar, falls Thatcher Demko schnell zurückkommt, hilft das auch. Auf der anderen Seite, die Torhüterposition war jetzt auch nicht unbedingt die, die ihnen extreme Probleme bereitet hat. Apropos extreme Probleme oder zumindest ein paar, die Edmonton Oilers. 61,8%. Das ist kein Corsi-Wert, das ist kein Expected Goals-Wert, das ist der Penalty-Killing-Wert der Edmonton Oilers. Der schlechteste der NHL. Also, das ist schon Wahnsinn. 61,8% ist wirklich, wirklich schlecht. Sie gleichen es aber auch nicht aus. 15,2%, das Powerplay, Platz 25. Klar, ich weiß, Connor McDavid ist aktuell verletzt. Vorher war es auch nicht viel besser. Und ein Punkt, der noch auch erstaunlich ist, sie sind das langsamste Team der NHL. Und das auch schon vorher fast mit McDavid und jetzt ohne ihn, wird schwierig. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch einen Dreiseitel, der sehr gute Spiele jetzt gezeigt hat, auch schon in den Spielen, wo eben dann McDavid noch nicht mit dabei war. Was Mut macht, hab ja vorhin auch gesagt, ein paar Zahlen bei den anderen, die Oilers erspielen sich Torchancen mit 57,82%, die meisten anteilig in der NHL und deswegen werden sie irgendwann auch wieder besser treffen, wieder in Richtung Elite-Team kommen. Nur dieser Trend zu Anfang der Saison einfach schlecht zu starten, der hilft dir natürlich nicht. Sie haben letztes Jahr darüber geredet, sie wollen Home-Ice haben über die komplette Playoff-Saison dann am Ende. Damit, mit so einem Start, verbaust du dir da so ein bisschen auch was. Also das ist eben ein Punkt, wo man sagen muss, da fehlt natürlich noch einiges bei den Edmonton Oilers. Klar können sie das aufholen, aber sich immer so ein kleines Loch zu graben, um dann da rauszukrabbeln, ist auch nicht die beste Philosophie, würde ich mal sagen. Trotzdem, insgesamt würde ich mir natürlich keine Sorgen machen um die Oilers, ne? Also brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wenn McDavid dann wieder zurückkommt, die sind ein Titelkandidat. Trotzdem, sie zeigen eben, dass sie auch in dieser Spielzeit irgendwo ihre Schwächen haben. Vor allem im Penalty-Killing muss man auch sagen, übrigens, da sind ja einige der Spieler weggegangen, die dort eben im letzten Jahr sehr, sehr gut dann auch in den Playoffs gespielt haben. Hätte man jetzt so vielleicht nicht gedacht, dass es dann auf 61% einbricht von, weiß ich nicht, über 90 waren es ja dann in den Playoffs. Aber naja, manchmal unterschätzt man dann doch, dass Spieler eben persönlich da einen Einfluss haben und nicht unbedingt nur die Struktur ausschlaggebend ist dafür, wie gut du im Penalty-Killing spielst. Die Calgary Flames, die hatten einen richtig guten Saisonstart, zumindest in den ersten Partien. Das ist leider jetzt auch schon wieder so ein bisschen abgeebbt. Jetzt nur noch 6 Siege, 5 Niederlagen, einmal einen Extrapunkt geholt. Dementsprechend sind sie da wieder auch so ein bisschen back to the pack, auch wieder Mittelmaß aktuell, was man aber natürlich sagen muss, für die erstmal positiv, denn da hatte ich vor der Saison ja auch gesagt, sind eigentlich ein Team im Umbruch, ein Team, was so ein bisschen den Rebuild auch eingeleitet hat, was natürlich schwierig wird mit einem Huberdeau und mit anderen Akteuren dort in der Mannschaft, also etwas, wo man ja versucht, so ein bisschen den Balanceakt zu haben. Ob das ist ihnen zu Saisonbeginn ganz gut gelungen, aber jetzt eben nach den letzten paar Partien sind sie da wieder etwas schlechter drauf. Was man sagen muss, ist, dass Huberdeau zumindest wieder ein bisschen bessere Form hat. Hat er jetzt auch schon dann 7-8 Punkte gemacht. Also ist da auch schon wieder ein Stück weit rangerückt. Nazem Kadri dafür eher schlechter, als er das in der letzten Saison war. Was ihnen hilft, ist definitiv, dass die beiden Torhüter Dustin Wolf und Dan Vladar gut spielen, beide mit einem positiven Goal Save Above Expected Wert, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, haben sich das auch bisher ganz gut geteilt. Die Partien, also das ist schon etwas, sie sind auf Platz 2 insgesamt, was die Fangquote zum Beispiel bei 5 gegen 5 betrifft. Das ist ja schon dann im Vergleich auch zu vergangenen Spielzeiten ein sehr, sehr guter Wert. Was man sagen muss, wenn ich auf die Advanced Metrics schaue, zum Beispiel auf den Expected Goals for Percentage Wert, da sind sie dann eben wieder doch nur weiter hinten auf Platz 21 gelandet. Das heißt, dieser Trend der letzten Wochen bestätigt auch so ein bisschen die Leistung. Sie haben am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Abschlussglück gehabt, ein bisschen besser dann auch insgesamt dort von den vergebenen Chancen des Gegners profitiert. Das ist jetzt in den letzten Partien nicht so gewesen. Trotzdem würde ich sagen, erstmal ein positiver Start für Calgary. Auch mit, dass du immer wieder Erfolgserlebnisse hast. Wenn du einen Rebuild hast, ist es schlecht, wenn du nur verlierst. Und sie sind aktuell so in der Mitte. Weiß ich nicht, ob das dann insgesamt die beste Position ist, um die Saison zu beenden, aber im Moment können sie, glaube ich, ganz zufrieden sein. Im Gegensatz zu den Seattle Kraken, da muss man sagen, ich hatte jetzt eben Expected Goals for Percentage, nur Montreal ist schlechter als Seattle, was diese Zahl betrifft. 42,83% ist einfach wirklich schlecht. Sie geben nur 26,8 Schüsse pro Partie ab, bekommen auch nur 29, aber wenn du nicht wirklich aufs Tor schießt, kannst du natürlich auch keine Offensive generieren, daher auch dieser Expected Goals for Wert, der eben einfach schlecht ist. Was positiv ist, ist Joe Decord, der hat einen Wert von plus 4,6 bei Goal Save Above Expected, aber leider ist Philipp Grubauer eben wieder nur knapp unterdurchschnittlich mit minus 0,2 und das ist ja auch etwas, was in den letzten Jahren einfach schon immer der Fall war, seit er in Seattle ist. Und ja, die Kraken scheinen eher wieder sich in Richtung Tabellenende orientieren zu müssen und nicht in die Playoffs zu kommen. Also das ist ein schlechter Saisonstart und ich habe auch nicht so wirklich das Vertrauen, dass sie das großartig rumdrehen können. Die Anaheim Ducks, die werden mit den Playoffs wahrscheinlich auch nichts zu tun haben. Das liegt daran, dass sie eine sehr schlechte Offensive haben. 2,18 Tore pro Partie. Platz 32, nur 3 Tore zum Beispiel durch die Verteidiger, also das ist ein richtiges Problem. Das, was sie am Leben hält, ist eine sensationelle Saison bisher von Lukas Dostal. Goals Save Above Expected 13,0 nach 9 Spielen. Also mehr als ein Tor pro Partie, was er seiner Mannschaft dort eben hilft. Auch die Statistiken nach klassischen Werten, 2,22 der Gegentorschnitt, 93,7% die Fangquote. Nur, ihr merkt es ja, 2,22 ist sein Gegentorschnitt, aber Anaheim schießt nur 2,18 Tore. Das heißt, selbst mit dieser sensationellen Fangquote können sie die Spiele nicht gewinnen. Und das ist natürlich dann schlecht. Muss man jetzt abwarten, ob Dostal ihnen so ein bisschen ermöglicht, vielleicht dann John Gibson zu tauschen. Wobei auf der anderen Seite frage ich mich, wer möchte denn John Gibson haben, wenn der nicht mal mehr im eigenen Team der beste Torhüter ist? Weiß ich nicht, aber das war so etwas, was man so in den letzten Wochen auch schon dann gehört hat. Ob dann vielleicht, wenn denn John Gibson irgendwann gesund ist, andere Teams schauen und andere Teams dann eben gucken, ob sie da ja, entsprechend sich dann einen Torhüter angeln könnten. Dann kommen wir noch am Ende zu den San Jose Sharks. Die sind wie erwartet schlecht. Da ist es zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt mal hier wieder auf den schönen Expected Goals Wert schaue, da sind sie mit 42,99% auf dem drittletzten Rang. Bei den klassischen Statistiken, bei den Toren, wo finden wir sie da wieder? 2,43 Tore schießen sie pro Partie. Sie bekommen aber dann, wo haben wir es denn hier? 3,57. Also das ist dann wieder schon richtig schlecht, Platz 28. Ja, was positiv ist, ist das Penalty-Killing mit 82,5%. Ich finde auch das Powerplay mit 18,6% gar nicht mal so schlecht. Problem ist dann natürlich nur wieder, du musst dir erstmal Powerplay-Situationen arbeiten. Das machen sie eben nicht, dadurch, dass sie auch nicht viel Offensive vorne generieren. Also ja, trotzdem, insgesamt würde ich schon sagen, die San Jose Sharks können auch da zufrieden sein. Es geht ja darum, dass junge Spieler gut spielen, dass da eben auch Tore erzielt werden. Celebrini ist jetzt wieder gesund. Also auch das ist ja dann wichtig. Das ist wichtiger als am Ende dann der Tabellenrang und die Anzahl der Siege für die San Jose Sharks. Und da, denke ich, konnten sie bisher ganz zufrieden sein. Ja, wenn ich nochmal auf die beiden Divisions schaue, was sind positive Überraschungen, was sind negative? Also Calgary war eine positive Überraschung bisher. Ich würde sagen, Edmonton mit Abstrichen und vor allem Seattle sind eher so die negativen Überraschungen gewesen in der Pacific. Positiv vielleicht auch Los Angeles noch zu nennen. Und in der Atlantic, was ist positiv? Positive Überraschung, nichts. Es gibt da keine so wirklich positive, würde ich sagen. Ottawa vielleicht noch hervorzuheben, weil sie eben eine positive Gewinnquote haben mit 6-5. Ansonsten ist da einfach sehr, sehr viel Mittelmaß. Toronto, denke ich, ein bisschen enttäuschend. Buffalo enttäuschend, wirklich. Und Montreal auch ein Stück weit. Ja, das wären so, sage ich mal, so meine ersten Einschätzungen nach einem Monat in der Atlantic und in der Pacific. Dann geht es natürlich, ihr wisst das, morgen dann entsprechend weiter mit den beiden anderen Divisions. für heute erstmal nochmal, wie am Anfang, die Bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt zur Sendung, auch zu den Teams, dann sehr, sehr gerne die Kontaktmöglichkeiten atlas-mar@sportpassion.de oder bei Instagram findet ihr mich mit Sportpassion, sind bekannt. Und für heute sage ich dann einfach vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.